NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
5. Mai 1982. Der Todestag der Schriftstellerin Irmgard Keun.
Ich will so ein Glanz werden, der oben ist. Mit weißem Auto und Badewasser, das nach Parfüm riecht. Und alles wie Paris. Und die Leute achten mich hoch, weil ich ein Glanz bin. Und werden es dann wunderbar finden, wenn ich nicht weiß, was eine Kapazität ist. Und nicht runterlachen auf mich, wie heute.
Doris, das kunstseidene Mädchen, das davon träumt, ein Glanz zu werden, gehört zu den bekanntesten Figuren Irmgard Keuns. Die junge Schriftstellerin ist so ein Glanz. Auffallend hübsch, erfolgsverwöhnt und umschwärmt. Ein Fräulein, mit dem man gleich tanzen gehen möchte, schreibt Hermann Kästen. Eine, die Männer nicht nur mit Charme, sondern auch mit Worten zu verzaubern versteht.
Das wird überall so beschrieben, dass sie eine wahnsinnig offene, neugierige Ausstrahlung hatte.
Liane Schüller, Literaturwissenschaftlerin an der Universität Duisburg-Essen.
Dass sie sehr attraktiv auf die Männer wirkte, dass sie eine tolle Erzählerin war, sehr wach war, gut beobachten konnte.
1931 kommt die 26-Jährige aus Köln nach Berlin. Im Gepäck das Manuskript ihres ersten Romans Gilgi, eine von uns. Eigentlich will sie einen Verlag suchen. Doch Alfred Döblin, der schon bei einer Lesung in Köln von der lebenshungrigen jungen Frau fasziniert war, stellt ihr zunächst einmal die Berliner Literatenszene vor.
An Verlag dachte ich nicht so viel, weil ich irgendwie mit Döblin und anderen Bekannten irgendwie dauernd unterwegs war, auch im romanischen Café damals, lernte 1000 Leute kennen und alles war irgendwie also sehr fröhlich und sehr heiter und sehr unterhaltend.
Erst als sie kein Geld mehr hat, sucht sich Irmgard Keun aus dem Telefonbuch den nächstliegenden Verlag heraus.
Da ging ich hin und sagte, ich habe hier ein sehr gutes Buch, sehr gut. Das können Sie haben. Aber nur unter der Bedingung, dass ich bis übermorgen irgendwie Bescheid weiß.
Angeblich kommt schon am nächsten Tag die Zusage, auf die sie erst einmal gar nicht reagiert, weil sie verkatert im Bett liegt. Ob sich das wirklich so zugetragen hat, ist unklar. Irmgard Keun hat ein eigenwilliges Verhältnis zur Wirklichkeit und auch über ihr Leben viele Geschichten erfunden. Das fängt schon mit dem Geburtsdatum an. Bevor Gilgi erscheint, macht sie sich kurzerhand 5 Jahre jünger.
Das war einfach auch eine Art, die Sensation zu erhöhen, ne? Dass man sagen konnte, da ist eine wahnsinnig junge Autorin, die jetzt so ein interessantes Buch auf den Markt wirft.
Weil sie nun im gleichen Alter wie ihre Hauptfigur zu sein scheint und die Gedanken und Gefühle der kleinen Stenotypistin so atemberaubend genau beschreibt, ist die junge Autorin schnell mit Gilgi identifiziert worden. Wogegen sie sich immer gewehrt hat.
Da habe ich viel zu viel Hemmungen, um meine eigenen Erlebnisse preiszugeben. Außerdem spiele ich sehr gern. Das macht mir Spaß. Ich hantiere mit den Figuren. Das sind alles meine Rollen.
Irmgard Keun hat mit ihren kunstseidenen Kleinbürgermädchen ohnehin wenig gemeinsam. Sie ist ein Fräulein aus gutem Haus, mit echter Seide, Schmuck und Pelzen. 1905 wird sie in Berlin geboren, wo ihr Vater als Kaufmann in gehobener Position arbeitet. Als sie 8 ist, übernimmt er die Geschäftsführung der Kölner Benzinraffinerie und zieht mit seiner Familie an den Rhein. Irmgard besucht das Lyzeum bis zur mittleren Reife und arbeitet eine Weile als Stenotypistin, bevor sie ihr Glück am Theater versucht. Nach einer Saison in Hamburg und einer zweiten in Greifswald hat sie von der Schauspielerei genug.
Sie hat wohl auch selber erkannt, dass sie eben auf der Bühne vielleicht nicht ganz so gute Chancen hatte und dass sie was mit Sprache machen sollte.
Die 24-Jährige beginnt zu schreiben. Zunächst kleine Artikel, schließlich aus einer Laune heraus ihren ersten Roman. Im Stil der neuen Sachlichkeit.
Direkte Vorbilder, die hatte ich nie. Denn ich wollte ja ich sein. Ich.
Mit Gilgi, eine von uns, trifft sie den Nerv ihrer Zeit. Die jungen Frauen an den Schreibmaschinen erkennen sich wieder.
Ihr Debütroman erschien am Ende der Weimarer Republik und dort hat sie nochmal ganz wichtige Themen dieser Zeit reflektiert. Die sogenannte neue Frau, die Vergnügungssucht, das Kino, das boomte auf eine ganz spannende Art und Weise, weil es nicht nur inhaltlich von ihr bearbeitet wird, sondern auch formal. Also sie hat zum Beispiel eben auch Texte aus Songs der Zeit eingebaut.
Ich bitte Ihre Hand, Madame. Und
träumet war ihr Mut.
Gilgi lernt Spanisch, Englisch, Französisch. Ihr schwirrt der Kopf von fremden Worten, als sie endlich in ihrem kleinen Mansardenzimmer auf der Mittelstraße angelangt ist. I want to be happy. Gilgi wirft begehrliche Blicke auf den breiten, weichgelegenen Divan. Sie ist ein bisschen müde. Soll sie? Nur eine halbe Stunde? Keine Zeit. I want to be happy. Gilgi dreht das Grammophon auf. Tauber als Cola-Pastille. Ich küsse ihre Hand, Madame. Dieses Zimmerchen hat sie gemietet, um ungestört arbeiten zu können. Hat man es nicht zu was gebracht? Man wird es noch weiterbringen.
Coin schreibt so federleicht und locker, so witzig und lebendig, dass sie einen ganz neuen Ton in die deutsche Literatur bringt. Schon im ersten Roman beweist sie ihre Begabung, eine Figur mit nur wenigen Strichen sehr genau zu zeichnen. Da heißt es über Gilgis beste Freundin Olga, das Marzipanmädchen.
Glückliche Olga. Ein gut gelaunter lieber Gott hat ihr einen Sektkorken an die Seele gebunden. Mag kommen, was will, Olga geht nicht unter. Sie hat das weichste, blühendste Blondinengesicht, die faulen, räkelnden Bewegungen einer kleinen Haremsfrau und den Verstand eines jüdischen Essayisten.
Diese Olga sei die einzige Figur, so hat Coin einmal gesagt, die Ähnlichkeit mit ihr selbst habe, inklusive des Sektkorkens an der Seele. Die Autorin hat jedoch auch eine dunkle Seite.
Ich neige zu etwas krankhaft stark ausgeprägten Depressionen. Lust- und Unlustgefühle sind bei mir stärker als bei gesunden Durchschnittsmenschen. Vielleicht könnte ich keine Bücher schreiben, wenn es nicht so wäre. Daher wohl auch die Neigung zum Alkohol.
Ihr erstes Buch schlägt ein wie eine Bombe und bringt es in nur einem Jahr auf 6 Auflagen. Sogar die New York Times ist begeistert. Kurt Tucholsky schwärmt.
Humor wie ein dicker Mann, Grazie wie eine Frau, Herz, Verstand und Gefühl. Was wollen Sie mehr?
Sie hat diesen Erfolg auch sehr genossen und sich sofort rangemacht und einen zweiten Roman hinterhergeworfen, könnte man fast sagen. Ja, also nur ein Jahr später, 1932, erschien dann das Kunstseidene Mädchen.
Die 18-jährige Doris, die aus der Provinz nach Berlin kommt, um ein Glanz zu werden, muss erleben, wie ihre Träume an der Realität zerplatzen. Doch zunächst ist sie voll Zuversicht.
Ich denke, dass es gut ist, wenn ich alles beschreibe, weil ich ein ungewöhnlicher Mensch bin. Ich will schreiben wie Film, denn so ist mein Leben und wird noch mehr so sein.
Ihr scheinbar schnodderiges Geplapper ist höchst kunstvoll gestaltete Rollenprosa. Coin benutzt Elemente des Films, mischt bissige Satire und Sozialkritik mit überaus witzigen Passagen, etwa wenn Doris ihren Chef von fehlenden Kommas ablenken will.
Wie er aufguckt, zittere ich nochmal für alle Fälle wild mit den Nasenflügeln, weil ich doch fort wollte. Und musste das Pickelgesicht darum ablenken und machte ein Nasenflügelbeben wie ein belgisches Riesenkaninchen beim Kohlfressen. Und ich merke zu spät, dass ich mit meinen Nasenflügeln zu weit gegangen bin. Springt doch der Kerl auf und umklammert mich und atmet wie eine Lokomotive kurz vor der Abfahrt.
Das Kunstseidene Mädchen gehört zu den meistverkauften Büchern des Jahres 1932. Irmgard Coin ist jetzt ganz oben. Ein Glanz mit Champagner und allem drum und dran. Doch schon im Januar 1933 bricht ihre sensationelle Karriere abrupt ab. Die Nazis mögen keine Frauen wie Gilgi und Doris. Sie erklären Coins Bücher zur Asphaltliteratur.
Ohne Bindung an die Werte, auf denen das völkische, sittliche und religiöse Gemeinschaftsleben beruht.
Zunächst versucht sie, in Deutschland zu bleiben. Sie besitzt sogar den Mut, gegen das Verbot ihrer Werke zu klagen. Ohne Erfolg natürlich. Erst 1936 beschließt Coin zu emigrieren. Sie reist nach Ostende, wo sich in diesem Jahr auch Stefan Zweig, Ernst Toller, Egon Erwin Kisch und andere Stars der Emigrantenszene einfinden. Für die junge Frau mit dem Sektkorken an der Seele ist das Exil anfangs ein Abenteuer. Ein wilder Wirbel, der ihr durchaus gefällt.
Das war so irgendwie liebevoll und nett und reizend und ich fühlte mich sauwohl als einzige Frau.
In diesem Sommer ist Irmgard Coin noch verheiratet, mit dem Schriftsteller Johannes Tralow. Eine Ehe, die ihr von Anfang an zuwider war. Außerdem hat sie seit 3 Jahren eine Liaison mit dem inzwischen in die USA emigrierten jüdischen Arzt Arnold Strauss.
Der sie viele Jahre lang auch finanziell noch unterstützt hat, in der Hoffnung, dass sie doch auch in die USA kommt und mit ihm eine Familie gründet.
Während sich Tralow bei den Nazis anbiedert und Strauss in Virginia auf sie wartet, verliebt sich die 31-Jährige Hals über Kopf in den österreichischen Schriftsteller Josef Roth. einen todtraurigen, schwerkranken Alkoholiker. Kisch schreibt über das seltsame Paar:
Die beiden saufen wie die Löcher.
Jeden Morgen übergibt sich Roth stundenlang und sie hält dabei seinen Kopf. Dann sitzen sie einträchtig im Café, trinken und schreiben. Die anderthalb Jahre, die Irmgard Keun mit Josef Roth zusammenlebt, sind trotz der Alkoholexzesse eine höchst produktive Zeit. Bereits 1937 erscheint ihr Roman Nach Mitternacht über das Leben im Nationalsozialismus. Keun-Expertin Liane Schüller.
Nach Mitternacht war ein ganz großer Erfolg, und zu zeigen, wie sich schleichend bestimmte Strukturen in den Alltag der Menschen eingruben, das hat sie schon ganz unfassbar gut gemacht.
Aus Sicht der naiven Sanna beschreibt Irmgard Keun die Banalität des Bösen. Den Triumph der zu kurz gekommenen, die sich durch Denunziationen an Nachbarn oder Konkurrenten rächen, das Dumpfe und Muffige der Nazis, die Atmosphäre der Bedrohung.
Zwei ältere Damen kamen herein. Dünn und sauber sahen sie aus. Unverheiratet und nach beschränkten Mitteln wie reisende Lehrerinnen aus einer kleinen Stadt. Sie bestellten Kaffee und Apfeltorte mit Sahne. Als sie anfangen wollten zu essen, wurde im Radio das Horst-Wessel-Lied gespielt. Die alten Fräuleins ließen ihre Löffel fallen, standen auf, reckten die Arme. Das muss man, weil man nie weiß, wer einen beobachtet und anzeigt. Vielleicht hatten sie voreinander Angst. Gerti und ich standen auch auf.
Zusammen mit Roth führt Irmgard Keun ein unstetes Wanderleben zwischen Amsterdam, Paris, Lemberg, Warschau, Wien und Salzburg. Zermürbt von seiner krankhaften Eifersucht verlässt sie ihn schließlich und geht zu Arnold Strauß nach Amerika. Doch auch dort hält sie es nicht lange aus. 1940, völlig heruntergekommen und am Ende ihrer Kraft, beschließt sie, bei ihren Eltern in Deutschland unterzukriechen.
Dann ist ja durch die Weltpresse glücklicherweise die Nachricht gegangen, dass ich mir in Frankreich das Leben genommen habe. Also war ich abgeschrieben von den Nazis, also galt als tot.
5 Jahre lebt Irmgard Keun illegal im Dritten Reich. Jahre voller Angst und Verzweiflung. Die Bombardierung Kölns erlebt sie als große Erleichterung.
Gott sei Dank, es geht verloren, dieser Krieg, er geht verloren, er geht verloren. Gott sei Dank, du brauchst keine Angst mehr zu haben, du brauchst dich nicht mehr verstecken.
Im Nachkriegsdeutschland gelingt es der 40-Jährigen nicht, an ihre großen Erfolge anzuknüpfen. Ihr letzter Roman, Ferdinand, der Mann mit dem glücklichen Herzen, wird 1952 ein Flop. Für eine Zeit, in der sich die Deutschen eifrig um Verdrängung bemühen, ist die glühende Nazi-Hasserin zu unbequem. Sie zieht sich verbittert zurück.
Ich bekam ein Kind, war damit beschäftigt. Ich war mit meinen Eltern beschäftigt, die ich sehr liebte. Verfügte über keinen Reichtum, ließ ich aber leben.
Nach dem Tod der Eltern verliert Keun immer mehr die Kontrolle. Alkohol und Medikamente bestimmen ihr Leben. 1966 liefert man sie ins Landeskrankenhaus Bonn ein, wo sie 6 Jahre bleibt. Nach ihrer Entlassung lebt sie in großer Armut, unfähig, noch etwas zu Papier zu bringen. Im Nachlass finden sich herzzerreißende Appelle an sich selbst.
Schreibe endlich, du Idiotin Keun. Sei doch nicht vor deinem leiblichen Tod verfault.
1977 wird Irmgard Keun plötzlich wieder zum Glanz. Ausgelöst durch 2 Artikel entdeckt man die vergessene Autorin und bringt ihre Werke in 9 Ausgaben auf den Markt. Sie lässt sich feiern und gibt Interviews, in denen sie immer andere Versionen ihres wildbewegten Lebens auftischt. Auch diesmal bleibt ihr kaum Zeit, um den Glanz zu genießen. Am 5. Mai 1982 stirbt die 77-Jährige an Lungenkrebs. Ein Triumph, so erinnert sich Tochter Martina, war Irmgard Keun allerdings noch vergönnt.
Das letzte große Ereignis war Ende 81, die Premiere zu dem Film Nach Mitternacht. Sie hat so eine kleine Rolle mit übernommen, da wo der Führer nach Frankfurt kommt. Das hat sie ja miterlebt. Da sitzt sie an einem Tisch und streckt die Zunge raus. Einem Nazi streckt sie die Zunge raus.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Irmgard Keun, die am 5. Mai 1982 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.